Das, ich meine, so ein klassisches Studium macht es natürlich auch, ich möchte jetzt nicht Institutionen bashen, aber es macht es halt schwierig, weil sie müssen natürlich nun mal aus der Sache heraus sich kategorisieren. Und ja, das macht es vielleicht, also es ist, ist natürlich wunderbar, um gewisse Dinge zu lernen und auch über sich zu lernen, aber dann macht es doch das vielleicht auch an anderen Punkten wieder schwerer.
Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von Weites Feld, der Podcast. Ihr habt es bestimmt gemerkt, diesmal hat es eine Woche länger gedauert, bis die neue Folge kommt. Das liegt daran, dass ich mich in letzter Zeit mit meinen Konzerten und Workshops ein bisschen verzettelt habe und so viel zu tun hatte, dass ich es erst jetzt schaffe, wieder eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Das bedeutet allerdings auch, dass es irgendwann in Zukunft nochmal einen Gesprächsgast geben muss, der mir und euch nochmal ein paar heiße Tipps in Sachen Zeitmanagement gibt. Umso mehr freue ich mich jetzt, endlich meinen Gesprächsgast vorzustellen. Und zwar handelt es sich dabei um die Trompeterin Rike Hui. Rike ist Neumusik-Nerd, spielt Trompete bei der Basel-Sinfonietta, ist regelmäßig Gast bei namhaften Orchestern und Opernhäusern, hat gerade einen Film veröffentlicht, es sind CDs rausgekommen und. Was sie noch alles so gemacht hat und was in Zukunft so passieren wird, erzählt sie alles in der Podcast-Folge. Außerdem habe ich mit Rike ein total spannendes Bonusmaterial aufgenommen für alle Patreon-Förderer des Podcasts. Und zwar zum Thema Nervosität und Lampenfieber. Das ist ja so ein bisschen Tabuthema, die wenigsten sprechen gern drüber, dass sie vor Konzerten, Probespielen oder Aufnahmeprüfungen ganz schön nervös sind, mal schwitzige Finger bekommen. Aber Rike nimmt da kein Blatt vor den Mund und hat ein paar gute Tipps auf Lager, wie man damit umgehen kann. Die Seite bei Patreon findet ihr unter www.patreon.com/weitesfeld. Ich packe euch das auf jeden Fall alles in die Shownotes und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Podcast. Hey Rike, herzlich willkommen und ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, hier für Weites Feld ein Podcast-Interview zu geben.
Ja, hallo, ich freue mich total über die Einladung, also vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Einladung und so weiter, ich bin ja jetzt gerade hier in deiner Frankfurter Wohnung eingeladen, voll cool, mitten in der Innenstadt in so einer schönen Altbauwohnung. Wo kommst du gerade her? Was machst du gerade hier in Frankfurt? Dein Schedule ist ja so ein bisschen auf Reisen getrimmt. Was geht bei dir gerade so ab?
Jetzt habe ich tatsächlich einen Tag hier verschnauft in der Frankfurter Wohnung und davor war ich bei der Berlinale, weil wir so ein bisschen gucken wollten, wir wollten uns einfach mal ein bisschen umschauen, weil wir einen Film produziert haben und dann ist es natürlich the place to be.
Das ist gleich ein Einstieg mit einem super spannenden Thema. Ihr habt einen Film produziert. Wer ist denn ihr und was für einen Film habt ihr produziert?
Ja, das ist eine total verrückte Geschichte. Also wir sind quasi Lisa Friedrich, meine Freundin. Die ist von Hause aus Schauspielerin und jetzt auch Regisseurin. Und wir haben uns kennengelernt bei Heiner Goebbels bei der Ruhrtrinale. Da war sie Regieassistentin und ich habe hospitiert bei der Produktion. Haben wir uns kennengelernt und dann haben wir auch am gleichen Institut zusammen studiert in Gießen, angewandte Theaterwissenschaft und seitdem einfach viele Projekte gemacht, auch natürlich innerhalb des Studiums und auch filmische Projekte. Also in dem Studiengang ist es eigentlich so, dass man hat immer so szenische Projekte, die relativ frei sind, in welchem Medium man die macht. Und da haben wir eben auch ein paar filmische Übungen gemacht sozusagen und dann kam der Moment, dass Lisa ein Stipendium bekommen hat und das war damals für uns eine Riesenstange Geld und wir dachten, jetzt können wir richtig auf die Kacke hauen und was machen, was wir sonst nie machen würden und wir machen einen Film. Und dann haben wir halt das Drehbuch geschrieben 2016 und erst war der Film geplant als mittellanger Spielfilm, also so ungefähr wie eine Black Mirror-Folge, so 50 bis 60 Minuten. Dann haben wir den ersten Drehblock gemacht und festgestellt, da könnte mehr in der Geschichte stecken. Und haben dann noch einen zweiten Drehblock gemacht und haben letztlich 83 Minuten Spielfilm. Genau, und den haben wir alleine produziert. Und es kam alles so ein bisschen aus dem Nichts. Und ich glaube, es war, tat sehr gut, dass wir so naiv waren am Anfang und nicht genau wussten, was so auf uns zukommt. Und ja, jetzt hatten wir vor einem Monat Premiere mit dem Film beim Max Uffels Festival in Saarbrücken, was so mit das beste Nachwuchsfestival ist für Filme. Und das ist natürlich für uns einfach ein riesiger Erfolg und wir freuen uns richtig.
Dieser ganze Film, also für so Außenstehende ist es, glaube ich, spannend, wenn wir da noch ein bisschen einsteigen. Also es gab ein Stipendium und das ging dann, dadurch konntet ihr sozusagen die Arbeit an diesem Film finanzieren oder war das so groß, dass ihr wirklich die ganze Produktion und so weiter auch, oder wie war das?
Also man muss dazu sagen, wir sind ein sogenannter Micro-Budget-Film, also eben sehr, sehr mit sehr geringem Budget letztlich. Und also im Nachhinein dieser Startschuss, den wir da irgendwie bekommen haben, der ist natürlich irgendwie aufs große Ganze gesehen eher lächerlich. Und es war für uns damals einfach irgendwie die Möglichkeit, ich glaube, es hat uns einfach eröffnet, das erstmal sich vorzustellen. Zum Glück haben wir uns nicht alles vorstellen können. Es kam dann noch einfach eine richtig große Stange Arbeit auf uns zu. Natürlich auch in der Geldakquise, weil das Stipendium war jetzt so hoch, dass wir quasi einfach mal erstmal die Drehbuchkosten gedeckt haben, sozusagen. Also in der Zeit, als wir die Geschichte entwickelt haben und für diese ganze allerersten Arbeiten. Und dann haben wir uns eben auf die Suche nach anderen Möglichkeiten gemacht, Geld zu finden. Und da haben wir uns haben wir uns eben Alternativen auch einfallen lassen zur normalen Filmförderung und querfeld eingesucht, also Kulturförderung, Frauenreferat der Stadt Frankfurt. Wir haben uns eben auch in der Industrie umgeguckt, was so Sponsoring angeht, und da ist Bayer Kultur eingestiegen. Und dann kam auch eine große Stange von Sachsponsoring dazu, von MBF zum Beispiel. Und ja, so haben wir das irgendwie stemmen können und letztlich natürlich auch einfach durch ein wunderbares Team, was total passionate war und an die Geschichte und an den Film geglaubt hat. Und so konnten wir das überhaupt alles irgendwie realisieren.
Hattet ihr vorher, ist das euer erstes Filmprojekt gewesen? Also ihr hattet irgendwie vorher noch keine Erfahrung mit sowas. Irgendwann kam dann doch der Zeitpunkt, wo es dann darum geht, wir müssen vielleicht auch Schauspieler suchen, die das spielen und alles. Wie hatten sich das dann gestaltet? Wann war dieser Moment und wie seid ihr da klargekommen? Habt ihr das alles selbst gemanagt oder hattet ihr da Hilfe?
Ja, wie gesagt, wir haben das komplett selber produziert. Wir haben dann eine Produktionsfirma gegründet. Wir heißen Lieke Filme, Lisa und Rieke. Und ich hatte eben ein bisschen Erfahrung, was so Projektorganisation betrifft, einfach von Konzerten organisieren. Und insofern war mir die Organisation für den Dreh war mir irgendwie vorstellbar. Also das ist eine große Logistik auch, die man da irgendwie machen muss. Dann macht man halt Drehpläne und natürlich irgendwie erstmal das Casting, erstmal die Leute zusammenfinden. Also erstmal, welche Schauspieler fragen wir. Ein paar standen schon vor dem Drehbuchschreiben fest, also wo eben die Rollen direkt für die Schauspieler geschrieben waren, aber eben manche mussten wir auch suchen. Und da Lisa Schauspielerin ist, kannte sie natürlich auch sehr viele. Und da hatten wir eben Glück und dann mussten wir das Team zusammenstellen und haben uns da auf die Suche gemacht und dann organisiert man halt. Also Location Scouting haben wir alles selber gemacht und
Voll krass, wenn man sich überlegt, was du ja parallel noch so alles zu der Zeit auch gemacht hast, war ich ein Fulltime-Job. Kannst du kurz ein bisschen erzählen, worum es in dem Film geht?
In dem Film geht es um, Ja, also die Hauptfigur in dem Film ist Trompete. Was natürlich nicht von ungefähr kommt, weil ich Trompeterin bin und mit an dem Stoff entwickelt habe. Aber also der Film spielt in naher Zukunft, in einer Welt, in der es verboten ist, sich zu versammeln aufgrund der zu hohen Terroranschlagsgefahr. Also es fanden zu viele Terroranschläge statt und dann wurde es von der Regierung verboten, dass man sich öffentlich versammelt mit mehr als 20 Leuten. Was bedeutet, dass wir eigentlich kein öffentliches Leben mehr in der Form haben, was wie wir es bisher kennen. Also es gibt keine Supermärkte mehr, keine Bars mehr und eben auch keine Theater und keine Konzerte. Und in dieser Welt planen ein Bruder und eine Schwester ein geheimes Konzert. Und das geht gut. Sie bekommen auch Hilfe von zwei Hackern. Und beginnt allerdings ein weiterer Konflikt zwischen den beiden Geschwistern.
Ist ja total abgefahren. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Story?
Genau, in dem Film gibt es halt zwei Stränge sozusagen. Es gibt einmal den dystopischen Anteil, also leichte Sci-Fi. Und da sind wir eben, also dass man sich nicht versammeln kann. Und das ist quasi eine Zuspitzung der Realität, weil in dem Sommer, als wir das Drehbuch entwickelt haben, waren die Anschläge in Paris auf dem Bataclan gerade ein Dreivierteljahr her und es gab die ersten großen Anschläge in München, in Deutschland in der Zeit. Und ich hatte in dem Sommer mitbekommen, dass ein großes Klassikfestival in Nürnberg abgesagt wurde, weil eben vorher Ansbach war. Und das haben wir eigentlich nur einen Ticken weiter gedreht und quasi stand halt, also was wir uns in der Zeit eben gefragt haben, ist, wie weit kann das gehen, was steht auf dem Spiel? Und da wir halt beide in der Kulturbranche natürlich tätig sind und das quasi irgendwie unsere, wir das als Grundbedingung ansehen, haben wir uns gefragt, ja, was steht denn da auf dem Spiel? Und darüber wollten wir einen Film machen. Und die andere Komponente ist eigentlich die Geschichte von Kain und Abel, also dieser Konflikt zwischen den beiden Geschwistern. Und Kain ist in unserem Film eine Frau, Claire, und Abel heißt Aurel in unserem Film und ist eben Trompeter und die planen zusammen dieses geheime Konzert.
Und du hast an der Story und natürlich an der ganzen Produktion und so weiter mitgewirkt, aber du hast auch die Musik dazu gemacht. Ist das richtig?
Ja, genau. Das war natürlich eine wahnsinnig spannende Arbeit für mich. Es war das erste Mal, dass ich meine eigene Musik gemacht habe und dann halt auch gleich für einen Film. Das war halt einfach mega spannend und wir hatten da verschiedene Phasen. Ich habe mit einem Freund und Komponisten zusammengearbeitet, Justin Ille, und wir haben den Soundtrack zusammen gemacht und wir hatten da einfach hatten wir verschiedene Arbeitsprozesse natürlich. Und was interessant war, ist, dass der Hauptdarsteller auch Trompeter ist und man natürlich auch sehr viel Trompete in dem Film sieht und das in den Soundtrack zu integrieren.
Und wenn man sich den Kompositionsprozess vorstellt, du bist ja klassische Musikerin, wie ist das passiert? Bist du in einem Studio gewesen? Hast du da irgendwelche Sachen ausprobiert? Hast du wirklich spielerisch an einem Synthi vielleicht gesessen und was ausprobiert? Oder vorher eher theoretisch konstruiert und dann bist du wohin gegangen, wo dir jemand vielleicht auch geholfen hat, solche Sounds zu programmieren oder sowas in der Art?
Eigentlich sind wir beide total ins kalte Wasser gesprungen und haben einfach nur probiert. Also ich wusste halt, welche Klangwelt es ungefähr wird. Eben eher so, also die Schwester spielt eben die Electronics und der Bruder spielt die Trompete und damit treten die auf. Und deswegen war das erst schon mal vorgegeben. Und was natürlich dann wiederum spannend ist, das zu kombinieren. Und dann habe ich am Anfang eben diese Trompeten-Samples aufgenommen. Also einfach alle möglichen Sachen an Geräuschen auch, die mich interessieren könnten, die man irgendwie elektronisch verwursten könnte. Und damit haben wir dann einfach auch ein bisschen gespielt. Und bei einem Film ist man natürlich schon mal ein bisschen eingeschränkter, das ist das falsche Wort, aber es gibt einfach schon natürlich gewisse Vorgaben durch die Szenen. Also, und da war der Kompositionsprozess total unterschiedlich. Also es gab relativ früh einen Rohschnitt und dann haben wir natürlich irgendwie an die Szenen, was braucht die Szene? Das ist natürlich erstmal die erste Frage, die man sich stellen muss. Und was dann natürlich spannend war, waren die Szenen auch, wo man eben Trompete im Bild sieht. Das war, also wir hatten bei dem Dreh, wusste ich, was, also es gibt eben eine Schlüsselszene, wo die zusammen auftreten, dieses geheime Konzert. Und da wusste ich vor den Dreharbeiten, was die spielen würden. Und das heißt, wir konnten auch irgendwie, ich habe dem Trompeter ein bisschen was beigebracht, wie die Griffe sind von der Melodie, die da vorkommt.
Damit das, was man auf der Musik letzten Endes hört, dann auch so ein bisschen danach klingt, was er dann im Bild auch tut.
Ganz genau, ja. Leider hatten wir das nicht für alle Szenen, wo er Trompete spielt. Und dann gab es halt von uns Regieanweisungen, so mach mal so und so, improvisier mal vielleicht in die Richtung mit dem Mood. Und ich habe erst im Nachhinein, dann habe ich den Rohschnitt angeguckt und geguckt, was mit welchem Material man welche Musik vielleicht irgendwie findet. Und dann was konzipiert und dann nochmal auf den Feinschnitt halt draufgesetzt. Und das war irgendwie eine heiße Nummer, weil es schon so relativ, vorgegeben war. Und ansonsten haben wir, glaube ich, viel probiert, was die Szenen brauchen und was funktioniert. Ja.
Der Film hat jetzt schon Premiere gehabt. Mhm. Der wird aber noch ein paar Mal gezeigt. Wenn man Lust hat, wo kann man den denn sehen oder wo kann man sich denn informieren, wenn man mal schauen will, wo der überall noch gezeigt wird?
Also auf unserer Website kann man das mal nachgucken, was wir so für neue Screenings haben. Das ist www.liekefilme.com. Und das nächste Screening ist in Frankfurt beim Lichterfilmfest Ende April.
Okay, die Seite und das Datum packe ich auf jeden Fall noch in die Shownotes, dass dann fleißig Besucherinnen und Besucher kommen können, sich den anschauen können. Und wir hatten es vorhin schon mal angedeutet. Also du hast den Film mitproduziert, du hast die Musik komponiert und. Aber ganz parallel hast du eigentlich eine komplett selbstständige Existenz als zeitgenössische Musikerin. Was machst du denn hauptberuflich sonst so und wie hast du das alles unter einen Hut bekommen?
Ja, das war natürlich ein Ritt die letzten 3 Jahre, aber ich glaube, dass das eine das andere auch immer wieder befruchtet hat. Insofern war das auch schön. Also ich habe ich bin Trompeterin und habe seit vielen Jahren bin ich spezialisiert auf neue Musik und war zum Beispiel in der Ensemble Modern Akademie und spiele halt dort auch immer noch Aushilfe und habe seit 2016 einen Job als Solotrompeterin in der Basel Sinfonietta. Das ist ein Orchester in Basel, was spezialisiert ist auf neue Musik. Und spiele auch sehr viel Aushilfen in den einschlägigen neuen Musikensembles. Also in der Musikfabrik Köln bin ich oft. Und ich wohne in Frankfurt, spiele auch oft als Gast in der Oper in Frankfurt, wenn neue Musikproduktionen kommen.
Wann ging es denn los, dass du beschlossen hast, dich so in die Richtung neue Musik zu spezialisieren? War das eine aktive Entscheidung oder ist das einfach so passiert?
Beides natürlich. Also ich glaube, der Moment, wo ich halt total umgehauen war, war ein Konzert vom Ensemble Modern, als ich Anfang des Studiums in Hannover war. Und ich war wirklich, wirklich völlig von den Socken und fand es so geil. Und dann habe ich halt irgendwie wahnsinnig viel das ausgecheckt und wollte da unbedingt mehr. Und gleichzeitig habe ich, natürlich am Anfang des Studiums das Standardrepertoire mit Freude irgendwie gelernt und das dann erweitert. Und dann kam auch natürlich irgendwie schnell die zeitgenössische Sololiteratur, die ich halt, mit der ich sehr viel anfangen konnte. Und ich glaube, dass das einfach sehr zu mir gesprochen hat. Und also ich denke mal, dass dieser Moment mit dem Konzert, mit dem Ensemble Modern und die Welt, die sich dann da geöffnet hat, also ich habe dann einen Kurs gemacht und dann eben diesen einjährigen Master, das war sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig hat sich das natürlich auch vorbereitet. Also ich habe als Kind oder Teenager oft gesagt bekommen, also Sätze wie, wenn du Trompeterin sein möchtest, klassische Musikerin, dann darfst du nicht in der Big Band spielen. Oder wenn du professionelle Trompeterin sein möchtest, dann das geht nicht als Frau, das geht nur, wenn du Horn spielst. Und dann musste ich 2 Monate, habe ich Horn gespielt und bin zum Glück zurück zur Trompete gekommen. Aber ich glaube, also es gab immer irgendwie so ein bisschen konservative Widerstände. Und was mich auch einige Jahre ein bisschen geärgert hat. Und letztlich bin ich doch sehr dankbar dafür, dass ich daran immer zweifeln konnte und halt neugierig war, stimmt es denn überhaupt? Und insofern war ich einfach auch neugierig, was gibt es alles noch? Und ich glaube, diese Offenheit, was Neues auszuprobieren, war halt schon vorher da. Und dann kam eben der Moment sozusagen. Ja.
Wären solche Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch teilweise im Studium noch so ein bisschen gestützt, sag ich mal, solche Ideen, was geht, was nicht geht, was man machen sollte, um etwas zu erreichen oder auch nicht? Oder hast du das Gefühl gehabt, dass dann irgendwie gedanklich mehr Freiheit geherrscht hat und du dann endlich da angekommen bist, um dich da irgendwie auch zu finden musikalisch?
Also ich hatte Glück mit meinen Lehrern, die ich hatte, die sehr offen waren und mich eigentlich eher unterstützt haben als gehemmt. Aber und in der Plattheit habe ich das auch, also ich könnte jetzt keine Zitate nennen, aber es gibt natürlich ein Klima an den Musikhochschulen. Und ich glaube, dieses Klima ist vor allen Dingen durch eine Sorge oder Angst bestimmt. Wenn ich mich jetzt nicht fokussiere, dann reicht es nicht. Oder dieses sehr Entschiedene, dass es eben nur das eine gibt. Und das finde ich gefährlich, ja.
Kannst du einen Tipp vielleicht spontan loswerden, weil total viele Hörerinnen und Hörer auch noch Studenten sind, wie man es eventuell schaffen kann, dass man quasi diese Offenheit behält und sich da nicht so vereinnahmen lässt?
Schwer. Es ist sehr schwer, weil es kommt mir sofort sehr, sehr viel Plattitüden in den Kopf. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist doch tatsächlich anzufangen, auf die eigene Stimme zu hören, weil es gibt in der klassischen Musikwelt doch eine große Tradition und auch eine große Tradition in der Karriere. Und sich davon nicht quasi überschwemmen zu lassen, sondern auch der Stimme zuzuhören, die vielleicht sagt, ich interessiere mich vielleicht doch für Neurobiologie. So, lass mal gucken. Oder so, also, oder was muss ja nicht irgendwie so ein drastisches anderes Feld werden, aber ich glaube, irgendwie den Mut zu haben, auf sich selber zu hören und auf die eigenen Interessen und die nicht unbedingt so abzuschneiden, das ist, glaube ich, wichtig. Und da kann ich nur sehr zu ermuntern.
Die parallelen Interessen haben dann auch dazu geführt, dass du noch Theaterwissenschaft studiert hast. War das, das war nach deinem Trompetestudium oder war das schon währenddessen?
Das war nach meinem Trompetenstudium. Das war nach der Ensemble Moderne Akademie, wo ich, wie glaube ich, alle in ein Loch gefallen bin. Dieses Jahr ist absolut crazy. Also es ist ein Masterjahr und wahnsinnig intensiv. Also es war eins der meiner besten Studienjahre auch. Und ich habe ultra viel gelernt und es war einfach eine richtig tolle Zeit. Aber man ist da einfach komplett absorbiert von diesem Studiengang. Und danach war erstmal nichts. Und das war gut. Also im Nachhinein. In der Situation war es halt schrecklich, aber im Nachhinein war es natürlich gut, weil man sich ein bisschen befragen konnte, wie ist überhaupt meine Beziehung zu meinem Instrument und naja, ich denke mal, viele kennen das. Und das war eben auch der Moment, wo ich mich getraut habe, weiter zu gucken, weil die Neugier schon länger da war. Und also ich habe, bevor ich zur Ensemble Moderne Akademie gegangen bin, mein eigenes Ensemble gegründet. Und ich wollte so neue Konzertformen, war ich scharf drauf, das auszuprobieren, und habe alles Mögliche gemixt und Krawall gemacht und so. Und das fand ich irgendwie klasse. Und insofern war das schon vor der Ensemble Moderne Akademie, also noch in dem Trompeten- oder in dem reinen Musikstudium. Und dann kam eben diese Zeit, wo ich noch offener wurde. Und also Ensemble Moderne hat ja sehr viel mit Heiner Goebbels gearbeitet. Heiner Goebbels ist der Professor bis letztes Jahr gewesen, oder vorletztes Jahr in Gießen gewesen. Und ich kannte halt Heiner Goebbels vor allen Dingen dann vom Ensemble Modern, also die Schwarz auf Weiß und Landschaften mit entfernten Verwandten und Eislermaterial. Und das waren alles Sachen, die ich ultra geil fand. Und ich wollte da unbedingt hin und und das machen. Und dann kam das halt als nächstes sozusagen, ja.
Und hast du währenddessen dann weiter aktiv als Musikerin gearbeitet, oder hast du dich dann erstmal wirklich komplett in diese Theaterwelt gestürzt?
Nein, das ging nicht. Ich glaube, das ist, ich spiele seit ich 7 bin, und das ging halt auch gar nicht. Ich wollte das auch nicht, aber gleichzeitig war ich natürlich schon ein bisschen in Distanz mit dem Klassischen, wie ich sonst so war, aber trotzdem habe ich immer weiter gespielt. Also es fing da an, dass ich in der Oper in Frankfurt Aushilfe spielen durfte. Und die neue Musik habe ich natürlich weitergemacht. Und letztlich muss man ja auch sagen, dass das, gerade dieser Studiengang in Gießen ist ja kein Entweder-Oder. Also es ist ja nicht so, dass das eine das andere ausschließt. Und ich habe das doch sehr miteinander verbunden.
Von wegen auch schon vorher Krawall gemacht und so. Du warst oder bist immer noch aktuell mit einem Pop-Act auf Tour. Und wenn man sich so ein bisschen die Videos von Peaches anguckt, ja. Das hat ja auch schon ein bisschen was mit Krawall zu tun, also im positiven Sinne. Ja. Wie bist denn du daran gekommen und was genau hast denn da so gemacht?
Also ich bin letztes Jahr mit Peaches, der Sängerin, auf Tour gewesen, und ich habe mich ganz klassisch beworben. Ich habe die Ausschreibung auf Facebook gesehen und dachte, oh mein Gott, ist das geil, ich muss da unbedingt mitmachen. Und dann musste man ein Video schicken, wo man zu Fuck the Pain Away tanzt und singt und spielt. Das habe ich gemacht, und dann wurde ich für die Band ausgesucht. Und es war eine Riesenproduktion zu ihrem Bühnenjubiläum. Und ich glaube, wir waren 12 Musikerinnen und dann noch diverse TänzerInnen, also insgesamt 40 Leute auf der Bühne. Und es war es war einfach ein richtig cooles Musical sozusagen. Und Peaches ist natürlich die Queen. Also sie ist halt für die Pop-Feminism und Queer-Szene einfach die absolute Oberqueen. Und ich, es war eigentlich das erste Mal, dass ich so in der Form, also in der Größe auch Pop gemacht habe auf der Bühne. Das war schon mal einfach ein Highlight. Und dann war es einfach ultra cool, mit ihr auf der Bühne zu stehen und für was sie steht. Und das hat mir schon sehr viel bedeutet und auch voll viel eröffnet wieder an was man alles sein und machen kann.
So. Wo ist denn, wenn du das mal vergleichst, wo ist denn so der Unterschied, oder wenn man jetzt die ganzen Produktionen, die du in der neuen Musik gemacht hast, sich mal anschaut, und wenn man jetzt so eine fette Produktion und so eine Tour sich überlegt, wo sind denn da die Unterschiede? Also gibt's da in den Abläufen und sowas, das ist ja wahrscheinlich gigantisch anders als so ein Ensemble-Konzert oder sowas. Wie muss man sich da diesen Alltag vorstellen in so einer Produktion?
Tatsächlich fand ich das ganz verwandt mit Theaterproduktionen. Also es war im Prinzip, wir haben noch mal 4 Shows im Dezember in der Volksbühne gespielt, was ja ein Theatersaal ist. Und das ist auch, also die Show ist ein Musiktheater letztlich. Und Musiktheater habe ich natürlich dann schon einige miterlebt. Also auch eben die, als ich erzählt habe, wo ich Lisa kennengelernt habe, das war eine riesige Produktion, De Materie. Ich weiß nicht, wie viele Leute da beteiligt waren, aber es war in einer riesigen Halle auf der Rotrinale und mit Schafen. Und insofern kannte ich die Größenordnung schon und natürlich auch die Arbeitsprozesse grundsätzlich. Was bei Peaches dazu kam, ist natürlich irgendwie noch eine andere Form von Technik. Also das war natürlich aufwendiger, als wenn man jetzt irgendwie ein neues Musikensemble staged. Ja.
Diese Stilistik, die Peaches so macht, diese Elektro-Clash-Geschichte. Ja. Wie genau ist denn das zu charakterisieren? Also wenn man das so zum ersten Mal hört oder schaut und versucht, da so ein bisschen einzusteigen, ja, dann ist es total interessant. Man erkennt aus ganz vielen Bereichen musikalische Verwandtschaften. Mhm. Aber für einen Hörer, der das so zum ersten Mal hört, ich habe tatsächlich die Musik zum allerersten Mal gehört, als ich jetzt mitbekomme, dass du da spielst. Wie ist denn, wenn man so als klassisch ausgebildeter Musiker in so eine Produktion reinkommt, wie muss man sich da reindenken oder reinhören oder reinspielen? Ist das ein bisschen abgefahren gewesen?
Es ist ja vor allen Dingen geil gewesen. Es ist ja einfach Musik, die Spaß macht, so, ne? Und insofern fällt einem das dann, also ich liebe das halt auch, und insofern fällt einem das erstmal sehr leicht. Am Anfang war ich ein bisschen aufgeschmissen, oder nicht aufgeschmissen, aber wir haben halt dann gesagt bekommen, ja, hier dann und dann Synthies nachspielen, und es war so ein bisschen Kraut und Rüben, und weil die ganze Musik ist natürlich elektronisch und sie tritt normalerweise nicht mit Band auf. Und
ach, das war eine Ausnahme?
Ja, das war die totale Ausnahme. Eben, sie wollte halt eine große Show machen für ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und hat deswegen so groß aufgefahren. Aber normalerweise tritt sie nur solo mit 2 TänzerInnen auf. Ich glaube, sehr, sehr viel größer nicht. Jedenfalls nicht in der Form mit Trompeten und so, und Geigen waren und so Zeug auch dabei. Und dann haben wir einfach gesagt bekommen, hier, die sind die Stelle, spielt es mal mit Trompete nach oder
Also das heißt, im Grunde hat sie ihre Stücke, die elektronisch schon existiert haben, arrangiert für ein akustisches Ensemble.
Richtig, genau, ja.
Was ich total spannend finde, weil du auch schon davon sprichst, du hast Experimente im neuen Musikbereich gemacht. Natürlich beschäftigt man sich heute viel mit solchen experimentellen Konzertformaten, und es gibt auch immer mehr zeitgenössische Werke, die mit Elektronik zu tun haben. Komponistinnen beschäftigen sich immer mehr auch mit dem Bereich Elektronik. Wie siehst denn du diese Schnittmenge zwischen diesem elektronischen Experimentellen, was aber eher, sagen wir mal, ursprünglich aus dieser elektronischen Szene kommt, was jetzt eher so Peaches sein könnte, und denjenigen, die sich da mit denen zusammen quasi treffen an einem Ort, die eher aus der klassischen Szene kommen. Was entsteht da gerade so ein bisschen? Ich habe so das Gefühl, dass es da total riesen Schnittmengen gibt, und gerade wenn man dann in diesem Pool arbeitet, hat man das Gefühl, dass da eigentlich total interessante Parallelen existieren in 2 Welten, die man aber eigentlich immer nur so durch Zufall bei irgendwelchen Projekten mal kennenlernt.
Voll, ja. Also ich kann das vielleicht auch als erstes vielleicht mal für den Film beantworten, weil das ist so der größte Moment, wo das jetzt passiert ist. Und ich würde die Filmmusik jetzt nicht als klassisch einstufen, und gleichzeitig hat sie auch keine, sie ist eben ein bisschen eigen. Es ist eben genau diese Kombination. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend. Ich glaube, dass die, also ganz konkret nerdig gesprochen, gab es natürlich auch Probleme, zum Beispiel beim Mischen, wenn weil du hast einfach einen analoges Instrument und ein digitales Instrument und dieses akustische Instrument, und dann das muss man irgendwie zusammenbringen, und das Es ist manchmal auch natürlich eine Herausforderung, das irgendwie zusammenzubringen. Aber ja, ich glaube, also ich war letzte Woche, als wir bei der Berlinale waren, bei Hildur Gudnastadottir. Und sie ist ja auch klassische Cellistin und kommt auch eher aus der experimentellen Szene. Und sie, ich glaube, in all ihrer Musik nimmt sie ja eben das Cello, kombiniert eben mit also produzierter elektronischer Musik. Und ich glaube, dass das, also mir gefällt es einfach wahnsinnig gut. Und ich glaube, dass da sehr viele Möglichkeiten noch stecken.
Ja. Ist auch irgendwie ein interessanter Anstoß, um mal aufzuhören, diesen Genregrenzen zu denken, finde ich, oder?
Völlig richtig. Sehe ich ganz genauso. Ja. Also ich habe eben mit dem Soundtrack zum ersten Mal meine eigene Musik gemacht, und obwohl ich, also seit ich 7 bin, eigentlich primär klassische Musik spiele, ist es doch irgendwie dann doch das, was aus mir rausgekommen ist jetzt. Eben nicht rein klassische Musik, und sondern halt all das, was ich irgendwie gesammelt habe, wahrscheinlich über diese Jahre.
Würdest du sagen, dass es wichtig ist, wenn man jetzt gerade im Studium vielleicht ist oder wenn man auf dem Weg zum Profimusiker ist, gerade diese verschiedenen Wurzeln, die ja jeder mit sich rumträgt, vielleicht erstmal ausfindig zu machen, wirklich rauszufinden, was das alles ist, was einen beeinflusst hat, und das auch zu nutzen, um in irgendeiner Form da seinen eigenen Weg zu finden? Oder also hast du das Gefühl, dass das besonders wichtig ist für den späteren Weg auch, dass man tatsächlich zu dem, was einen alles so beeinflusst hat und was man vielleicht besonders gerne mag, auch besonders steht und sich nicht zu sehr in diese, was wir hatten ja vorhin im Studium, diese Kategorien, in denen man denkt und so weiter?
Ja, das hast du, glaube ich, schon alles dann gesagt, also in deiner Frage, das kann ich total so unterschreiben. Ich meine, so ein klassisches Studium macht es natürlich auch, ich möchte jetzt nicht Institutionen bashen, aber es macht es halt schwierig, weil sie müssen natürlich nun mal aus der Sache heraus sich kategorisieren. Und das macht es vielleicht, also es ist ist natürlich wunderbar, um gewisse Dinge zu lernen und auch über sich zu lernen, aber dann macht es doch das vielleicht auch an anderen Punkten wieder schwerer. Ja.
Wenn man hier sich so umschaut, du frönst quasi neben diesen ganzen tausend anderen Sachen, die du so machst, auch deinen Interessen parallel ohne Ende. Du hast tausende Bücher hier stehen in deinem Zimmer. Nicht nur deine, aber man merkt total, dass du quasi eben auch nicht nur in diesen kleinen Kategorien denkst, sondern irgendwie darüber hinaus. Wie teilst du so mit diesen tausend Ideen, tausend Projekten, aber auch deinen Zusatzinteressen jetzt in deinem Leben als Profimusikerin deine Zeit so ein? Also das ist ja auch als tourender Musiker, und also du lebst in Frankfurt, du spielst in Basel, du überlegst jetzt nach Berlin zu ziehen, aber spielst ja dann immer noch in Basel. Also das heißt, du hast ein wahnsinniges Tour-Life am Start und viele parallele Projekte. Wie schaffst du das, da den Überblick zu behalten und quasi auch wirklich die Ruhe zu haben, dich all dem noch zu widmen?
Das ist natürlich eine Managementfrage, und denke ich, das wäre zum Beispiel eine Kategorie, die man sehr gut einführen könnte bei Musikhochschulen oder Schulen, die jegliche Form davon lernen, sich so zu organisieren wie, und das musste ich auch erstmal lernen. Es gibt natürlich immer Phasen, das macht es leicht. Ich weiß irgendwie, ich spiele da und da ein Projekt, und dann das Projekt ist wirklich pickepacke voll. Es gibt überhaupt keine Zeit, dann ist es so. Und manchmal kann ich während des Projekts irgendwie für den Film irgendwas gleichzeitig organisieren. Oder wenn die Dreharbeiten waren, war klar, ich bin für 4 Wochen komplett raus, und so gibt es halt eben Phasen, oder wo man sich dann zurückzieht und wirklich dann irgendwie was aus sich heraus macht. Das muss man, also muss man sich einerseits selber einteilen und abstecken und gleichzeitig gibt es ja einfach dann auch die Vorgaben oder was heißt Vorgaben, aber es ergeben sich einfach dann die Sachen auch.
Und gibt es bei dir in all dieser Abwechslung, auch in den Projekten und in den Arbeitsbereichen, in denen du dich bewegst, irgendeine Art von Routine, die unabhängig von dem, was gerade so auf dem Plan steht, projekttechnisch, immer passiert?
Ja, mit der Trompete. Einerseits, um fit zu bleiben natürlich, damit ich immer fit bin. Und andererseits, das habe ich festgestellt, brauche ich das total, um meinen Kopf zu meditieren, zu sortieren. Das ist für mich wie Meditation. Wenn ich nicht übe, werde ich auch etwas unausstehlich.
Ja. Wie viel übst du dann tatsächlich jetzt noch jeden Tag und wie viel jeden Tag?
Ja, das hängt natürlich völlig davon ab, was ich vorbereiten muss. Aber wenn es wirklich gar nichts vorzubereiten gibt und ich nur diese Routine mache, dann sind es 2 Stunden. Und ja, je nachdem, was dann noch dazu kommt, auch mal 5 oder so. Aber ja, so um die 3.
Am Ende jedes Podcast-Interviews stelle ich jedem Gesprächsgast 4 Abschlussfragen. Die erste ist, was übst oder lernst du gerade?
Du meinst auf dem Instrument?
Völlig egal, irgendwas.
Völlig egal. Oh, das ist hart. Also auf der Trompete bereite ich mich gerade vor für Inferno. Das ist eine neue Produktion im Bockenheimer Depot von der Frankfurter Oper, wo ich spiele. Das Stück ist recht schwer und das kannst du rausschneiden. Und im April spiele ich noch in Witten und dann haben wir noch ein Konzert in Basel. Und das sind so die Stücke, die ich mit der Trompete vorbereite. Und gleichzeitig bereite ich vor, den Soundtrack zu releasen. Der muss halt nochmal anders abgemischt werden und daran arbeite ich gerade.
Ja. Da vielleicht nur noch so eine kurze eingeschobene Frage. Wie ist das eigentlich mit deinem Job in Basel? Also wie regelmäßig musst du da hin und her reisen und wie sind die Projekte da getaktet, dass das klappt, dass du so weit weg wohnst?
Das ist ein reines Konzertorchester. Das heißt, es gibt immer Projekte en bloc und es gibt 6 Abo-Konzerte pro Saison und dann kommen halt noch die Tourneen da drauf. Also und dann gibt es auch manchmal tatsächlich noch eben extra Projekte. Also was super cool ist, wir spielen bei einer Ausstellung von Matthew Barney und Jonathan Babler in Basel im Juni und dann manchmal kommen noch Produktionen mit dem Theater Basel dazu. Und jetzt glaube ich, Saisonbeginn im September sind die Projekte dann so dicht und mit Tournee nach Luzern und so, dass ich glaube ich einen kompletten Monat da bin. Und sonst ist es aber auch so, dass ich dann einfach mal dass ich dann für 6 Tage hinfahre, etwa so alle 6 Wochen oder sowas. Ja.
Okay, cool. Nächste Abschlussfrage. Was liest du gerade?
Ich habe gestern aus dem Bücherregal ein Buch rausgeholt, Gegen den Hass von Caroline Emke, was ich schon mal gelesen habe, als das rauskam, was ein wunderbares Buch ist und von dem ich glaube, dass es sich sehr lohnt, für alle zu lesen und auch ein zweites Mal zu lesen, gerade jetzt.
Das Buch packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ich habe den Post schon gesehen. Du hast gerade aus gegebenem Anlass postest du es mal und liest es auch wieder. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ich das in die Shownotes packe. Das habe ich auch gelesen und es ist echt krass, das Buch. Die nächste Frage ist, beziehungsweise die nächste Einladung. Der Podcast ist überall zu hören, wo es Podcasts gibt, aber bei Spotify gibt es eine begleitende Podcast-Musik-Playlist. Und jeder Gast, wenn er Lust hat, kann 1 oder 2, 3 Songs der Playlist hinzufügen. Fällt dir spontan ein Song ein, den du gerne da drauf hättest?
Ähm, Also was mir jetzt in den Kopf kommt, ist ein Song, den wir für den Soundtrack auch haben. Es ist von Las Cigarreras. Das ist eine spanische Blaskapelle mit Trommeln und diversen Trompeten. Und es ist ziemlich abgefahren und das kann ich sehr empfehlen. Ja.
Okay, also den Song packen wir auf die Playlist später gleich. Und die letzte Frage ist, du hast einen vollen Tourplan. Wir haben schon gerade so viel davon erzählt, was du alles so parallel machst. Und das ist natürlich eine gewisse Routine, vor allem das Üben dabei hilft, irgendwie da nicht verrückt zu werden. Aber ich versuche am Ende von so einem Podcast immer noch so ein paar Tipps zu sammeln von den Gästen, was man eventuell tut, um nach so einem ganz langen Tag voller Proben oder vielleicht nach so einer Phase in Basel, wenn du länger am Stück da warst und viel gespielt hast, oder nach so einem Filmmarathon, wenn du dann nach Hause kommst, gibt's in irgendeiner Form irgendeine Art von Ritual, mit dem du es schaffst, einfach runterzukommen, mal den Kopf auszuschalten, denn wenn man so viel parallel arbeitet, ist es ganz schwer, überhaupt mal nichts zu denken und bei der ganzen Geschichte auch noch entspannen zu können. Hast du da irgendwelche Tricks?
Tricks, ja. Also es gibt Dinge, die ich mache. Es gibt ein Ferienhaus, was ich super finde. Das ist im Odenwald und es gibt kein Handynetz. Und wenn man mal da ein Wochenende verbringen kann, dann ist man auf jeden Fall runtergekommen. Was so im Kurzen geht, ist, ich mag schon so Meditation, also einfach Atemmeditation, glaube ich. Wenn es ganz schlimm wird, mache ich das auch zwischendurch. das sind so die Dinge, glaube ich, die und ein bisschen Sport natürlich, wie alle wahrscheinlich, ja.
Bestenfalls, das sollte jeder tun, das stimmt. Rike, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass ich dich hier besuchen durfte heute für dieses coole Gespräch und wünsche dir noch viel Erfolg bei deinen zukünftigen Projekten.
Ja, vielen Dank, es war mir auch echt eine Freude.
So, ihr Lieben, das war sie auch schon, die Folge mit Rike Hui. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr von ihr zu hören und euch sowieso schon immer mal mit dem Thema Bühnenangst, Lampenfieber, Nervosität und so weiter auseinandersetzen wolltet, dann müsst ihr natürlich jetzt direkt rüber zur Patreon-Seite www.patreon.com/weitesfeld gehen und Förderer des Podcasts werden. Damit unterstützt ihr einerseits den Podcast selbst, also mich, dabei, dass ich weitere Folgen produzieren kann. Andererseits erhaltet ihr Zugriff auf total spannendes Bonusmaterial, was ich mit meinen Gästen extra für euch produziere. Da gibt es eine ganze Menge Blogposts, Bonusvideos, Episoden und ich bin total gespannt, was ihr davon haltet und ob für euch auch was Spannendes dabei ist. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao!